look what's happening in Africa. What are you saying?
Africa will be a key partner in building the world we want to live in, whether it is on climate, digital, or trade.
Our continent will continue to make steady advances in women's education and equal access to services, thereby laying the foundation for more stable and peaceful societies.
Auch wenn aktuell der Fokus bei vielen ein anderer ist, Afrika wird nicht nur für die deutsche Außenpolitik immer wichtiger. Entwicklungen wie die Klimakrise, die Globalisierung, auch die Digitalisierung stellen gerade auch für den afrikanischen Kontinent enorme Herausforderungen dar, weil sie dort mitunter viel direkter zu spüren sind und weil am Kontinent zudem auch viele externe Kräfte zerren mit je eigenen Motivationen. Das Projekt Megatrends Afrika beleuchtet und analysiert diese Herausforderungen und Probleme, die wir hier im SWP-Podcast in loser Folge beleuchten. Und eines dieser Probleme ist natürlich Geld. Das hat Antonio Guterres, UNO-Generalsekretär, jüngst auf einer Entwicklungshilfekonferenz im spanischen Sevilla noch einmal in einfache Worte gepackt.
La financiación es el motor del desarrollo. Y ahora mismo ese motor se está ahogando.
Finanzierung, so Guterres, sei der Motor der Entwicklung und dieser Motor, der stottere gerade. Das stimmt global, es stimmt vor allem aber auch mit Blick auf den afrikanischen Kontinent. Dort hat fast die Hälfte der 54 Staaten mit dem Thema Schulden zu kämpfen, allesamt in Subsahara-Afrika. Woran liegt das? Welche Folgen haben diese hohen Schulden für staatliches Handeln und damit das Leben der Menschen vor Ort? Und wie ließe sich das Schuldenproblem vielleicht sogar ohne Hilfe von außen lösen? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Dr. Caroline Eickhoff von der SWP und Professor Dr. Rainer Thiele vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, beide Teil des Megatrends-Teams. Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und mein Name ist Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Herr Thiele, welche Länder in Afrika sind denn aktuell wie hoch verschuldet und wem schulden sie dieses Geld?
Also wir nach IMF-Angaben sind wir im Augenblick bei 20 Ländern, die hoch bzw. sehr hoch verschuldet sind. Also man unterscheidet da zwischen Ländern, die überschuldet sind. Das sind die, die ohne Umschuldung keine neuen Kredite mehr bekommen und ihre Kredite auch nicht zurückzahlen können. Das sind 7 Länder im Augenblick. Dazu gehört Äthiopien, Kongo, Malawi, Ghana und Sambia. Und dann haben wir 13 weitere Länder, die kurz davor stehen, überschuldet zu sein. Also das heißt auch, ja, ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen zu können. Und da haben wir unter anderem Kenia mit dabei, über das wir ja heute auch noch speziell reden werden, Mosambik und Niger.
IMF ist der Internationale Währungsfonds.
Genau.
Zum Beispiel Kenia kommen wir gleich, haben Sie eben schon gesagt. Vielleicht generell nochmal für alle, die sich mit Schulden, gerade staatlichen, nicht so gut auskennen. Welche Folgen hat es denn, wenn ein Staat hohe Schulden hat? Also welche staatlichen Leistungen kann er vielleicht dann nicht mehr so in dem Umfang erbringen?
Also eine Überschuldung bedeutet, dass Staaten keinen Zugang zu öffentlichem und privatem Kapital haben während der Zeit der Umschuldungsverhandlungen. Und das kann eine sehr lange Zeit sein. Und in dieser Zeit sind die Länder dann auf ihre eigenen Ressourcen angewiesen. Und das bedeutet, dass sie beispielsweise soziale Aufgaben nicht mehr so in dem Maße wahrnehmen können wie in normalen Zeiten. Das geht dann um Gesundheit, Bildung, auch Ernährung teilweise der Bevölkerung. Und was hinzukommt, ist eben, dass das private Kapital nicht fließt. Mhm. Und das bedeutet wiederum weniger Wachstum, weniger Beschäftigung und eine Zunahme der Armut, die ja in den meisten afrikanischen Ländern eh schon hoch ist.
Ja, inwiefern sich da Schulden von afrikanischen Staaten zu vielleicht europäischen Staaten unterscheiden, da kommen wir auch gleich noch zu. Frau Eickhoff, Sie waren vor kurzem in Lomé, der Hauptstadt Togos, auf einer Konferenz veranstaltet von der Afrikanischen Union zum Thema Schulden. Was war denn das Besondere an dieser Konferenz?
Das Besondere an der Konferenz ist erstmal, dass es die erste dieser Art ist. Also dass Schulden ein wichtiges Thema sind für afrikanische Staaten und auch ein wichtiges Anliegen der Afrikanischen Union. Das ist jetzt schon länger bekannt, aber da geht es oft noch in so einem etwas unspezifischen Rahmen um eine Reform der globalen Finanzarchitektur, wo nicht immer ganz klar ist, was jetzt damit gemeint ist. Und bei dieser Konferenz ist ein Positionspapier verabschiedet worden, wo einige Forderungen oder Zielsetzungen deutlich konkreter gemacht werden. Zum Beispiel Beispiel, wenn es um den G20 Common Framework geht. Das ist ein Dokument oder ein Rahmen, der in diesen Schuldenverhandlungen eine wichtige Rolle spielt, der also festlegt, wie Verhandlungen zwischen Staaten, die in eine Zahlungsschwierigkeiten geraten, und den Kreditgebern ablaufen. Mhm. Und ja, da gab es schon immer viel Kritik. Und da ist jetzt eben mal schwarz auf weiß festgehalten, was die Afrikanische Union sich wünscht.
Und Sie waren da. Wie war denn die Stimmung? Also war die optimistisch oder war die angesichts der Lage dann doch eher ein bisschen pessimistisch? Und vor allem, waren denn nur afrikanische Länder vertreten oder waren eben auch Geldgeber aus dem nicht-afrikanischen Ausland da?
Also es war insgesamt eine sehr große Konferenz, die sich vorrangig an die Afrikanische Union und die Mitgliedstaaten gerichtet hat. Und das waren auch die meisten Teilnehmer, davon aber sehr viele, also auf jeden Fall über 100, immer im großen Raum. Und es waren auch durchaus Vertreter vom IWF dabei, von der Weltbank, von auch von den Ratingagenturen. Also es war schon eine relativ breite Teilnehmerschaft. Zivilgesellschaft war auch dabei, also eigentlich alle, die so in diesem Thema Schulden aktiv sind.
Und die waren optimistisch, dass sie das Thema auch tatsächlich lösen können.
Optimistisch würde ich nicht unbedingt sagen. Es war eine dreitägige Konferenz. Es wurden also viele Themen besprochen. Deswegen kann man jetzt nicht so ein generelles Fazit jetzt festhalten, wie die Stimmung war. Die Situation ist schon sehr problematisch. Und das kam bei dieser Konferenz auch sehr deutlich durch. Und es ging eben auch viel darum, was der Kontinent selbst machen kann. Also tatsächlich ging es manchmal auch jetzt weniger um die Forderungen an die internationale Finanzarchitektur, sondern auch viel um den Austausch unter den Ländern untereinander, um eigene Mechanismen, Stabilitätsmechanismen, um Plattformen. Sambia hat zum Beispiel Erfahrungen geteilt, wie für sie diese Schuldenverhandlungen abgelaufen sind. Das ist natürlich auch ganz nützlich für andere Länder. Viele von diesen Sachen sind jetzt erstmal nur auf Papier. Aber es gab schon auch so eine Dynamik, dass eben viel auf dem Kontinent passieren sollte und man sich nicht unbedingt darauf verlassen kann, dass jetzt die internationale Finanzarchitektur greift.
Ja. Ja, das sollte man vielleicht noch ergänzen. Also dieses Common Framework von der G20 ist jetzt schon mehrfach eingesetzt worden in Umschuldungsverhandlungen. Und gerade Sambia, den Fall, den Caroline jetzt gerade erwähnt hat, der ist schon recht lehrreich. Also es war eine sehr, sehr langwierige Verhandlung mit sehr vielen verschiedenen Akteuren. Da sind die chinesischen Geldgeber dabei, da sind die internationalen Organisationen dabei, da sind die Staaten der EU, die anderen OECD-Staaten dabei und auch private Gläubiger. Und von daher ist das ein sehr komplexes Verfahren. Und gerade der Sambia-Fall, der zeigt so ein bisschen, dass dieser Common Framework mit vielleicht geeigneten Reformen tatsächlich eine Plattform sein kann, wo solche Umschuldungsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können.
Ja, und gleichzeitig sind bei dieser Lomé-Konferenz eben auch sehr konkrete Änderungswünsche formuliert worden, wie zum Beispiel, dass dieser Rahmen für Länder mittleren Einkommens geöffnet werden sollte, also für mehr Länder zugänglich ist. Bisher sind das nur Länder, die eben niedrigeres Einkommen haben. Ja. Und auch, dass während der Verhandlungen der Schuldendienst ausgesetzt werden soll, was eigentlich auch so ein Anreizmechanismus für alle wäre, das Ganze ein bisschen schneller zu regeln. Und das sind eben jetzt sehr konkrete Forderungen, die auf dem Tisch liegen und mit der die Afrikanische Union in weiteren Verhandlungen auftreten kann.
Ja, wo ordnen Sie denn da Kenia ein, unser Beispiel, das wir uns jetzt genauer anschauen wollen? Ein Land mit einem hohen Überschuldungsrisiko, so habe ich mir das zumindest angeeignet. Was heißt das in Zahlen?
Ja, laut IWF hat Kenia derzeit eine Verschuldung von 68% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist historisch hoch. Und problematisch sind eben vor allem die Zinszahlen oder der Schuldendienst, der davor geleistet werden muss. Laut den neuesten Angaben vom kenianischen Finanzministerium ist aktuell der Schuldendienst, also der Gesamtschuldendienst, das sind die Zinsen und die Tilgung, konsumieren ungefähr 2/3 des Staatshaushalts. Und das ist natürlich ziemlich enorm. Und damit sind wichtige Risikoindikatoren überschritten, die IWF und Weltbank vorgeben, was die Schuldentragfähigkeit angeht. Also die würden beides deutlich niedriger ansetzen. Und deswegen sind wir eben jetzt in einer Situation, wo das Risiko eines Zahlungsverzugs oder vielleicht sogar eines Ausfalls zu einem Zeitpunkt sehr gestiegen ist.
Und Sie waren nicht nur in Lomé, sondern auch schon in Kenia dieses Jahr auf Forschungsreise. Was hat das für Auswirkungen auf das Leben der Menschen, wenn Sie sagen, 2/3 des Haushalts muss eigentlich in die Schuldentilgung und Bedienung gehen?
So besonders intensiv hat man das letztes Jahr gesehen, als die Regierung einen neuen Haushalt vorgelegt hat und die darin nochmal eine deutliche Erhöhung von vielen Steuern vorgesehen hat. Für ganz alltägliche Produkte wie Brot, wie Öl, also so wirklich ganz normale Haushaltsprodukte. Mhm. Und die Bürgerinnen und Bürger hatten zu dem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie schon eine sehr hohe Schuldenlast tragen, dafür, dass sie relativ wenig Leistung dafür bekommen. Zum Beispiel im Gesundheitssektor, wo die Leistung wirklich, wo es gibt sehr viel Kritik gibt daran, wie der Sektor organisiert ist. Und gleichzeitig waren die Steuern auf Benzin erhöht worden. Es gab eine Wohnungsbauabgabe, also viele, viele Belastungen für die Bürger. Und dann kam so ein Moment, wo eben, als dieser neue Haushaltsentwurf vorlag, die Leute das Gefühl hatten, jetzt ist das Maß eigentlich erreicht. Und dann gab es eben Massenproteste im ganzen Land. Und da war schon eine ziemliche Regierungskrise. Und das spürt man auch heute noch. Also dieses Schuldenthema ist damit ganz, ganz nach oben auch in der Medienberichterstattung gewandert. Die Leute haben das Gefühl, dass sie sehr stark belastet sind von den Schulden und dass da auch noch mehr kommt. Und dadurch hat auch die Reputation der Regierung und insbesondere des Präsidenten sehr gelitten. Auch weil diese Proteste eben sehr, auch teilweise sehr repressiv niedergeschlagen wurden. Die haben sich gerade gejährt und auch da kam es wieder zu gewaltsamen Ausschreitungen. Und auch da sind die Sicherheitskräfte wieder sehr gewaltsam gegen die Protestierenden vorgegangen. Also es ist schon eine echte Krise und es entsteht eigentlich so eine Kluft zwischen der Regierung und gerade den jungen Leuten im Land, wo diese Schulden eine Rolle spielen. Sie sind nicht irgendwie der einzige Aspekt, aber sie sind ein wichtiger Aspekt, der diese Krise mit befeuert.
Hat die Regierung Kenias denn dafür einen Plan jenseits von Sozialleistungen einkürzen und Steuern erhöhen, einen Plan, den auch die Bevölkerung dann am Ende vielleicht verstehen kann, dass sie sagen kann, okay, das wird jetzt hart, aber am Ende des Plans steht ein möglichst schuldenfreies oder geringer verschuldetes Kenia?
Also einen Plan gibt's da schon. Die Regierung hat gerade einen neuen Haushaltsentwurf vorgelegt und auch einen mittelfristigen Plan, wie die Schulden reduziert werden sollen. Das Problem ist, dass das einerseits teilweise als etwas unglaubwürdig eingeschätzt wird von Beobachtern, wie realistisch die Zahlen sind und auch so die Prognosen für das Wirtschaftswachstum, was jetzt diesen Schuldendienst dann auffangen soll. Gleichzeitig hatten halt die Proteste letztes Jahr auch vermittelt, dass einfach nur eine Erhöhung der Steuern, ohne dass es mit deutlich mehr Leistungen einhergeht, keine Option sind. Also das ist tatsächlich derzeit etwas, was die Regierung nicht durchsetzen kann. Und sie versucht eben andere Maßnahmen. Also in den aktuellen Plänen soll verbessert werden, wie Steuern eingenommen werden. Und dann sollen eigentlich auch Staatsausgaben gekürzt werden. Es ist aber in der Praxis eher das Gegenteil der Fall. Also es stehen nämlich auch die Wahlen in 2027 wieder an. Mhm. Das heißt, es gibt auch einen gewissen Druck der Regierung, jetzt wieder Geschenke an die Opposition zu machen, an bestimmte Bevölkerungsgruppen. Also das ist so ein Zwiespalt, aus dem die Regierung bisher eigentlich nicht rausgekommen ist, dass sie nicht wirklich einen sehr glaubwürdigen Plan hat, wie die Schuldenlast bewältigt werden können.
Ja.
Und jetzt glaube ich jetzt, das ist generell in vielen afrikanischen Ländern sind die Probleme da ähnlich. Also gerade was Steuern angeht, also die Steuerquote in den meisten afrikanischen Ländern ist sehr gering.
Was heißt Steuerquote?
Also die Steuer als Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Also die ist dann unter 20% in den meisten Ländern und im Vergleich Deutschland hat weit über 30%. Das heißt, diese Steuerquoten, also die Eigeneinnahmen, die sind oft sehr gering, aber es sind dann einzelne Gruppen werden schon sehr stark belastet. Also wir haben einen starken informellen Sektor, den man kaum erreicht mit Steuern und dann hat man natürlich einflussreiche Lobbygruppen, die auch kaum Steuern zahlen. Und auf der anderen Seite, wie Caroline gerade schon sagte, ist in der Bevölkerung kommt an, dass keine Leistungen erbracht werden oder keine ausreichenden Leistungen. Und dann ist auch die Bereitschaft, höhere Steuern zu tragen, sehr gering. Also da sind die afrikanischen Staaten schon in einem Dilemma.
Mhm. Vielleicht ist es ein bisschen eine naive Frage, aber ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Wenn ich mir anschaue, was für eine Verschuldungsquote europäische Länder haben, dann sehe ich da deutlich, deutlich höhere Zahlen als bei den afrikanischen Ländern, über die wir jetzt hier schon gesprochen haben. Kann man das überhaupt vergleichen? Und wenn nein, was ist das spezifisch Afrikanische an den Schulden, Herr Thiele?
Also erstmal, vielleicht ist Japan ist immer ein schönes Beispiel. Die haben eine Verschuldungsquote von 235% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist die höchste Verschuldungsquote weltweit. Mhm. Und kein Mensch kümmert sich drum.
Ich wollte nicht so hart einsteigen.
Und in Europa gibt es natürlich auch einige Länder wie Italien und Frankreich, die recht hohe Schuldenquoten haben. Also Italien auch weit über 100%. Frankreich kommt an die 100% jetzt ran. Das heißt, diese Länder haben die wirtschaftliche Kraft und die Attraktivität auch für Anleger, dass selbst hohe Verschuldungsquoten kein Problem darstellen. Also die haben starke Wirtschaftskraft, können Schulden zurückzahlen, sind diversifiziert. Im Gegensatz dazu sind afrikanische Länder häufig haben die geringe Produktivität. Die Staatseinnahmen sind gering, also die Eigenressourcen sind sehr gering. Und hängen oft sehr stark von einzelnen Gütern ab, also von Rohstoffen beispielsweise. Und wenn dann da mal der Preis runtergeht für einen einzelnen Rohstoff, dann kommt man schnell in eine Zahlungsproblematik. Mhm. Und das heißt natürlich dann in Afrika, um mal ein paar Zahlen zu nennen, also von den Ländern, die jetzt Umschuldungen machen müssten, Malawi beispielsweise, die haben eine Verschuldungsquote, die ähnlich der deutschen ist.
Also so ein bisschen über 60%.
Bisschen über 60%. Kenia hattest du auch gerade gesagt. Ich hatte die Zahl nicht im Kopf, aber das ist auch zwischen 60% und 70%. Das heißt also generell gelten für ärmere Länder und für afrikanische Länder im Speziellen dann niedrigere Schuldenquoten als problematisch schon.
Das heißt also, wenn man auf die Schuldenquote alleine schaut, wird man eigentlich nicht richtig schlauer daraus.
Nein, das wird man auf keinen Fall. Also wir haben auch Unterschiede. Also Sambia beispielsweise hat 115% und Ghana ist schon ein Mitteleinkommensland, nicht mehr so arm. Ich glaube, die sind gestartet in die Umschuldung mit einer Verschuldungsquote von etwas über 70%. Also das kann man, also man kann es wirklich nicht sagen. Selbst in einzelnen afrikanischen Ländern ist das unterschiedlich, wo dieser Punkt ist, ab dem es die Zahlungen in Verzug geraten.
Ich habe ja eingangs gesagt, dass die allermeisten, wenn nicht gar alle der Länder, die mit Schulden zu kämpfen haben auf dem afrikanischen Kontinent, in Subsahara-Afrika liegen. Warum ist das so?
Also ein Punkt ist, dass China weniger engagiert ist in Nordafrika. Also China hat schon auch die Schuldenproblematik in zumindest einigen afrikanischen Ländern verstärkt. Also in Sambia beispielsweise ist der Anteil Chinas an der Verschuldung über 20%, also schon ein sehr großer Anteil. Und die nordafrikanischen Länder, die haben halt auch eine relativ große Einnahmebasis. Also das hilft denen auch, nicht in Überschuldung zu geraten. Aber nehmen wir das ärmste Land Nordafrikas, Ägypten, die waren halt auch schon in mehreren Schuldenkrisen. Also im Augenblick sind die, glaube ich, moderat gefährdet nur. Aber ganz pauschal kann man das auch nicht sagen. Also es ist nicht so, dass die nordafrikanischen Länder nicht auch gefährdet wären.
Ja. Alles, was wir bislang, ja?
Ja, und vielleicht kann man noch dazu sagen, es geht ja auch oft nicht unbedingt um die Menge der Schulden, sondern tatsächlich um den Schuldendienst. Also zu welchen Konditionen Kredite aufgenommen werden. Und die sind eben in vielen afrikanischen Ländern oft sehr teuer, weil die zu kommerziellen Konditionen aufgenommen werden. Da ist Kenia auch ein Beispiel, wo auch viele Kredite von China, aber auch von anderen Gebern aufgenommen wurden, eben zu sehr hohen Verzinsungen. Und das führt dazu, dass der Dienst an diesen Schulden extrem hoch ist. In Kenia hat sich das im Prinzip, also so vom Trend her, dann auch umgedreht. So vor 10 Jahren hat Kenia noch deutlich mehr für Entwicklung selbst ausgegeben und deutlich weniger für den Schuldendienst, also eher dreimal so viel für Entwicklung. Und das hat sich fast umgedreht. Also jetzt wird eben deutlich mehr für diesen Dienst ausgegeben an den Schulden, als was selbst in die Entwicklung finanziert werden kann.
Jetzt haben Sie beide schon China erwähnt. Da erinnere ich mich, haben wir auch hier im Podcast schon häufiger drüber gesprochen, dass China vielleicht nicht als Heilsbringer angesehen wurde und wird in verschiedenen afrikanischen Ländern, aber schon so wie eine Kraft, mit der jetzt Neues entstehen kann. Ich dachte, das wäre vielleicht auch ein Ausweg aus so einer Schuldenfalle. Herr Thiele, jetzt haben Sie aber gesagt, dass das eher das Ganze befördert.
Also
wie kommt man da raus?
Ja, China ist schon ein Investor und Geber, der zum Beispiel zur Entwicklung der Infrastruktur in Afrika beigetragen hat. Aber eben auch fast alles ist finanziert auf der Basis von Krediten mit recht hohen Zinsen. Also die Weltbank und der Währungsfonds und auch die westlichen Geber sind dann schon viel mehr auf Zuschüsse und nicht auf Kredite umgestiegen. Und das haben die Chinesen, also die Chinesen sind, das ist fast wie privates Kapital, was die Chinesen bereitstellen in vielen Fällen. Und dann sind halt die Zinsen oft so hoch. Und wenn dann ein Teil der Projekte fehlschlägt, bedeutet das sofort, dass die Schulden schwer zurückzuzahlen sind. Mhm. Und die Chinesen haben halt auch in allen Ländern, selbst wenn die Bedingungen vor Ort nicht gut waren, haben sie auch investiert. So im Kongo beispielsweise, sind die Investitionen einfach nicht produktiv gewesen größtenteils. Und dann kommt dann schnell eine Schuldenspirale zustande.
Und jenseits dieses chinesischen Engagements, wie sähe ein Ausweg aus der Schuldenkrise?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Also wenn wir das ganz genau wüssten, dann hätten das wahrscheinlich auch schon die Experten umgesetzt. Also eine Sache, die ich auch schon angedeutet habe, ist, dass man in der Finanzierung stärker, insbesondere bei ganz armen Ländern wie Malawi beispielsweise, stärker auf Zuschüsse und nicht auf Kredite setzt für die Finanzierung. Das wird teilweise schon gemacht. Also die Weltbank gibt da schon sehr viele Gelder als Zuschüsse. Und wenn Kredite, dann mit sehr niedrigen Zinsen, also das nennt man konzessionär, also dass die quasi nicht zu Marktbedingungen stattfinden, und sondern zu sehr niedrigen Zinsen. Aber da braucht man natürlich auch die Mitarbeit beispielsweise der Chinesen, die sich bisher nicht dazu bereit erklärt haben. Also insofern ist dieses Instrument der Zuschüsse, ja, das kann man teilweise umsetzen, aber die Chinesen sehe ich im Augenblick keine Bereitschaft, stärker auf Zuschüsse zu setzen.
Also oder auch die USA, ne?
USA macht das teilweise, genau. Die internationalen Institutionen haben sich dazu verpflichtet, sehr stark auf Zuschüsse, also die Weltbank und der Währungsfonds, da läuft sehr viel über Zuschüsse.
Frau Eickhoff, im November findet in Johannesburg in Südafrika der G20-Gipfel statt, weil Südafrika dieses Jahr den Vorsitz dieser G20 hat. Es ist noch eine Weile hin bis dahin, aber kann man denn schon absehen, ob Schulden da auch besprochen werden?
Also Schulden sind auf jeden Fall eins der Themen und auch eins der Schwerpunktthemen, die Südafrika gesetzt hat. Allerdings eins von mehreren, muss man sagen. Und ja, die Arbeitsgruppen laufen zu diesen Themen. Wir wissen also noch nicht ganz genau, was alles passieren wird. Mein Eindruck ist, dass bisher beim Schuldenthema noch nicht ganz so viel passiert ist. Südafrika hatte eigentlich angekündigt, zum Beispiel, dass es eine Kommission geben soll, die sich mit den Kosten von Kapital beschäftigen soll. Von der habe ich bisher noch nicht ganz viel gehört. Da kann noch einiges passieren vor dem Gipfel. Wie gesagt, die Arbeitsgruppen laufen, aber es ist natürlich auch eine schwierige Situation aktuell, so multilaterale Einigungen zu finden für Themen, aufgrund auch der geopolitischen Lage und der Beziehungen zwischen den G20-Staaten. Und ja, das Zeitfenster ist natürlich mittlerweile relativ kurz. Nach Südafrika sind eigentlich die USA im Vorsitz für die G20, und dann wissen wir generell, denke ich, noch nicht so ganz genau, was da passieren wird, aber ich würde vermuten, dass Schulden dann nicht mehr so ein großes Thema sind.
Könnte man nicht auch das Ganze umdrehen und eine andere Perspektive drauf entwickeln und sagen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für die von Schulden besonders betroffenen afrikanischen Länder, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen? Oder ist das naiv gedacht von mir?
Also da würde ich sagen, ja und nein. Also
ja und nein naiv oder ja und nein guter Zeitpunkt?
Ja, also ja, guter Zeitpunkt einerseits. Ich glaube, dass die afrikanischen Länder sich tatsächlich viele, die einen hohen Anteil zum Beispiel der Entwicklungshilfe haben an ihrem Budget, dass die sich sehr auf die Geber verlassen haben und selber keine großen Anstrengungen unternommen haben, um eigene Ressourcen zu mobilisieren. Und ich glaube, da ist auch in vielen Regierungen eine Einsicht da, dass mit den zurückgehenden Geldern da eine Verantwortung für die Regierung verbunden ist. Und von daher glaube ich, es ist ein ganz guter Zeitpunkt. Also sind viele selbstbewusste Regierungschefs in Afrika, die sagen würden, jetzt stellen wir uns auf eigene Beine. Und das ist natürlich erstmal nur eine Ankündigung. Aber also ich sehe da schon ein bisschen Potenzial, dass die Regierung eben auch, wir haben ja schon über die Ressourcenmobilisierung im eigenen Land gesprochen, dass sie da mehr investieren in eigene Einnahmequellen. Die haben ja auch Ressourcen alle, und da kann man auch die internationalen Investoren stärker besteuern. Also es gibt da Möglichkeiten, und ich denke, dass auch aus dem Zwang heraus dann viele Länder die ergreifen werden. Ein bisschen naiv ist natürlich, dass man denkt, die Entwicklungszusammenarbeit lässt sich innerhalb einer kurzen Zeit vollkommen ersetzen. Das glaube ich nicht. Also wir haben Beispiele, dass jetzt der Rückgang der Mittel aus den USA dramatische Folgen hat, zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Malaria-Bekämpfung, HIV-Bekämpfung. Also ich war gerade im Februar in Sambia, da wurde mir gesagt, dass diese Medikamentencocktails, die HIV-Patienten bekommen, dass die komplett von USAID finanziert werden und dass die jetzt komplett wegfallen und die Sambia quasi mit dem Hut um die Welt marschieren, um dafür Ersatz zu finden. Also die sind nicht in der Lage, das selber sofort in die Hand zu nehmen. Dazu sind die Beträge zu groß. Und das ist ein Beispiel dafür, dass man sagen muss, also wir brauchen die Entwicklungszusammenarbeit schon noch und wir müssen vielleicht ein neues Narrativ für diese Entwicklungszusammenarbeit entwickeln. Also wir haben gerade am Institut für Weltwirtschaft eine Studie geschrieben, wo wir aufgezeigt haben, dass Entwicklungszusammenarbeit auch für die Geber einen Nutzen hat, dass es mal mehr Stabilität in den Ländern hilft und dass auch dann so Soft Power eine Rolle spielt. Das machen ja die Chinesen auch, dass die, wenn sie sich in Afrika engagieren, auch eine Gegenleistung erwarten von den Afrikanern. Und das ist, glaube ich, in der europäischen Entwicklungszusammenarbeit bisher noch nicht so richtig der Fall. Und da kann man Szenarien entwickeln, wo man sagt, diese Entwicklungszusammenarbeit ist im gegenseitigen Interesse. Mhm. Also beispielsweise auch, dass der Migrationsdruck sich vielleicht verringert, wenn vor Ort die Lebensbedingungen verbessert werden.
Ja.
Ich würde gerne noch einen Punkt dazu ergänzen, also zu dieser Frage.
Sehr gerne.
Also ich denke, alle sind sich einig, dass um diese Schuldenkrise anzugehen, es Maßnahmen sowohl in Staaten als auch auf regionaler Ebene zwischen den afrikanischen Staaten als eben auch auf internationaler Ebene geben muss. Und da sollte man aber auch im Hinterkopf behalten, dass es ein Machtgefälle gibt zwischen der Seite, die Kredite nimmt und der Seite, die Kredite gibt. Das heißt also, die afrikanischen Staaten sehen sich da manchmal auch in einer schwierigen Situation und die Bedingungen sind nicht unbedingt günstig, um mit Kredit Gebern zu verhandeln. Die sitzen dann einfach am längeren Hebel, wenn die das Geld gegeben haben. Und es gibt eine Verantwortung durchaus weiterhin auf beiden Seiten, Lösungen zu finden, die tragfähig sind. Und das ist auch im Interesse beider Seiten.
Viele Staaten Afrikas haben enorme Schulden und gleichzeitig Probleme, sie zu bedienen. Wie ein Ausweg aus dieser Situation aussehen könnte, haben uns erklärt Caroline Eickhoff und Rainer Thiele aus dem Projekt Megatrends Afrika. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Gerne.
Und Megatrends Afrika ist eine Kooperation der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem German Institute of Development and Sustainability und dem Kiel Institut für Weltwirtschaft. Wenn Sie sich in das Thema weiter einlesen wollen, wir haben wie immer in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge einige Leseempfehlungen verlinkt, genauso wie die Projektwebsite megatrends-afrika.de. An der Stelle auch wie immer einen herzlichen Dank an Maja Däne, die die Redaktion für diesen Podcast hatte. Wenn Sie sich über unsere SWP-Aktivitäten weiter informieren wollen, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter oder folgen Sie uns bei Social Media auf LinkedIn oder Blue Sky. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, bewerten und an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.